Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Mike und im Interview habe ich Julius van Sambeck. Er ist Geschäftsführer bei Etios Invest, einem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Investmenthaus aus der Schweiz. Wir sprechen heute über die nachhaltige Wirkung von Anlagen, den Einfluss von Investoren auf die Unternehmen und wie man diesen im Sinne der Nachhaltigkeit nutzt. Außerdem erzählt Julius etwas zum neuen Fonds von Etios, dem Global Impact. Hallo Julius, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Mike, ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat.
Erzähl mal, wer bist du?
Ja, ich bin Julius van Sambeck. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Etios Invest. Wir sind ein Fondsinitiator und ethisch nachhaltiger Vermögensverwalter aus Luzern in der Schweiz. Kleines Team und bauen einen interessanten Impact-Fonds momentan auf.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Ja, großes Wort natürlich. Im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und Nachhaltigkeit im Allgemeinen, glaube ich, muss man immer unterscheiden zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit. Im Kern geht es aber, glaube ich, darum, dass Bedürfnisse von der Gegenwart erfüllt werden können, ohne dass wir zukünftige Generationen zu stark beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer gesamtheitlichen Definition nachhaltiger Entwicklung und Nachhaltigkeit vielleicht im Allgemeinen.
Was ist deiner Meinung nach die Rolle des Finanzmarkts bei der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft?
Ja, ich glaube, der Finanzmarkt spielt eine große Rolle im Sinne der Brücke zwischen Realwirtschaft und Finanzmarktkapitalismus, den wir ja leben in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle beteiligten Akteure in allen Bereichen nicht nur einen langsamen Transformationsprozess anstoßen, sondern führend sind in der Finanzierung und auch in Investitionen in vielen Bereichen für eine nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, es spielt eine kernzentrale Rolle in der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft heute organisiert ist, dass der Finanzmarkt nachhaltiger wird.
Was müsste sich denn da ändern, damit der Finanzmarkt nachhaltiger wird?
Ich glaube, wir brauchen zunächst einmal ein gutes Level Playing Field. Da ist Deutschland momentan ja sehr aktiv im Bereich des Forum nachhaltigen Geldanlagen, tut sich ja sehr viel im Bereich der Wirkungsmessung. Glaube ich, sind wir momentan dran, eine herrschende Meinung auszubilden. Ich glaube, dass der Konsument und der Investor im Allgemeinen klare Richtlinien aufgezeigt bekommt von den Finanzmarktakteuren, welche Investition welche Wirkung entfaltet. Und ich denke, dass in diesem Zusammenhang, ja, der Finanzmarkt, glaube ich, momentan in einer dynamischen Entwicklung sich befindet. Es ist ganz viel los in vielerlei Hinsicht. Viele Akteure versuchen da natürlich Definitionen in die eine oder andere Richtung aufzubauen und zu definieren. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir Rahmenbedingungen bekommen, gesetzlich und aufsichtsrechtlich, die das Spiel bestimmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste erst einmal.
Okay, und wer ist Etios jetzt genau und welche Rolle wollt ihr bei dieser Veränderung spielen?
Danke für die Frage. Hinter Etios Invest stehen eigentlich Menschen, die haben ein Interesse am direkten Bezug zwischen Investitionen und den daraus resultierenden ganzheitlichen Zusammenhängen. Die offensichtlichste Wirkung einer Anlage im Bereich des Finanzmarktes ist natürlich immer die Wertsteigerung. Das ist oldschool und laufende Erträge in Form einer Rendite interessieren uns natürlich auch. Doch durch natürlich nachhaltig motivierte Investitionen kann man einen Wirkungskreis jenseits der eigenen rein finanziellen Interessen erreichen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns zusammengetan als kleines Team, einen Fonds aufgebaut, als Initiator, die versuchen letztendlich Pionierarbeit in vielerlei Hinsicht zu leisten und Wirkungskreise einer klassischen Finanzanlage ganzheitlicher zu betrachten.
Nun gibt es ja schon grüne Aktienfonds auf dem Markt. Warum kommt jetzt der Etios Impact und was genau wollt ihr damit anders machen?
Ja, Ich glaube, wir müssen immer unterscheiden zwischen eben, wie ich bereits gesagt habe, den verschiedenen Wirkungskreisen. Es gibt ganz tolle Produkte heute am Markt, die in der Titelselektion, das heißt also in den Unternehmen, die ausgewählt werden, in die investiert wird, sei es jetzt auf der Aktienseite oder der Anleiheseite, ganz starke Konzepte vorweisen im Mehrstufenprozess und auch unter Berücksichtigung von nicht finanziellen Personen extrem gute Arbeit leisten. Das, was momentan allerdings fehlt, unserer Meinung nach und wo auch unsere Motivation liegt, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite die aktive Wahrnehmung, die treuhänderische Wahrnehmung der Aktionärsrechte für einen Fonds, ein daraus resultierender Engagement-Prozess, also sprich das Arbeiten mit den Fondsunternehmen hin zu mehr sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und dann auch, unserer Meinung nach, eine direkte Brücke zwischen nachhaltigen Finanzprodukten und einem Sozialunternehmertum-Ansatz auf der Fondsanbieterebene. Und unter Berücksichtigung dieser Punkte sind wir der Meinung, dass wir einige Alleinstellungsmerkmale bilden mit diesem Fonds. Das heißt, wir haben auch eine tolle Titelselektion, die sich durch ein etabliertes Konzept, den sogenannten Global Challenges Index, definiert. Aber unsere tägliche Arbeit besteht darin, dass wir mit den Fondsunternehmen arbeiten, treuhänderisch die Stimmen dieses Fonds auf den Hauptversammlungen, den alljährlichen, wahrnehmen und dann unterhalb des Jahres eben auch mit den Fondsunternehmen kommunizieren, mit den Investor Relations Abteilungen, den Kontakt aufnehmen, Investorenzusammenschlüsse versuchen zu organisieren. Das ist nicht immer ganz einfach in der Industrie, aber wir sind da guter Dinge, dass das noch besser funktionieren wird in der Zukunft. Und ja, dann letztendlich eine Brücke zu schlagen, wie ich bereits gesagt hatte, zwischen klassischem Finanzplatz und Finanzangebot und Sozialunternehmertum. Zu diesem Zweck haben wir eben ein Modell ausgerichtet, welches auf Social Entrepreneurship aus ist und was eben auch von einer Stiftung, die wir gegründet haben, dann im zweiten Schritt unterstützt wird.
Die Sache mit dem Sozialunternehmertum finde ich richtig spannend, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Magst du vorher noch was zu Active Ownership und Engagement sagen, von dem du gesprochen hast? Erklär es einfach mal kurz, damit man sich da vielleicht ein bisschen besseres Bild von machen kann.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, im Grundgesetz ist es jedem bekannt, Eigentum verpflichtet. Das ist letztendlich dann auch in den Gesetzgebungen des Kapitalanlegerbuches irgendwo niedergeschlagen. Und natürlich hat jede Anlage Rechte und Pflichten, die es mit sich bringt. Und diese Rechte und Pflichten werden heute oftmals in Fondsprodukten ausgelagert zu spezialisierten Anbietern, sogenannten Stimmrechtsvertretern, die im Namen und im Auftrag eines Fonds abstimmen. Und da hat sich gerade im Bereich dann der ETF-Anbieter eine sehr oligopollastige, also das spricht also eine Marktstruktur entwickelt, wo es nur einige wenige Anbieter eigentlich gibt, die heute die Stimmen der Fondsprodukte wahrnehmen und oftmals diese Stimmen auch überhaupt nicht transparent zurückspielen zu den Investoren. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Offenlegung, wie eigentlich abgestimmt worden ist bei den einzelnen Unternehmen, die im Fonds enthalten sind. Und wichtig ist eben, das zu verstehen erst einmal, dass man innerhalb eines Jahres eine Hauptversammlung in der Regel hat, in der jeder Investor eingeladen wird. Das kennt man vielleicht, wenn man einzelne Titel in seinem Portfolio hält, dass man dann Einladungen zu den Hauptversammlungen zugesendet bekommt. Und mit diesen Einladungen zu den Hauptversammlungen gibt es eben Stimmen, die man abgeben kann für einzelne Tagesordnungspunkte. Und diese Tagesordnungspunkte, die schauen wir uns in der Aufgabe der ETIUS als Fondsinitiator sehr genau an und haben eben treuhänderisch das Mandat für unsere Investoren in den Fonds, die Stimmen so wahrzunehmen, dass sie nicht nur klassische Unternehmensführungspunkte berücksichtigen, sondern eben auch geprägt sind von Richtlinien, die wir erarbeitet haben, die soziale und ökologische Fragen aufwerfen. Ich kann dazu gerne mal ein paar Beispiele nennen. Einfacher vielleicht, wir haben jetzt gerade 27. April der Aufzeichnung, 5. Mai findet die Hauptversammlung der Hannover Rück statt. Das ist ein großer Rückversicherer aus Hannover und auch Teil unseres Fondsportfolios. Und Tagesordnungspunkt 3 ist natürlich dann die Entlastung des Vorstandes, die abgefragt wird bei den Aktionären, wo wir uns dieses Jahr gegen die Entlastung entschieden haben. Ganz einfach, weil es sehr viele Schlupflöcher noch gibt in der Finanzierung und Absicherung der einzelnen Kohleprojekte, die rückversichert werden. Und diese Kohleprojekte, die sind eigentlich ausgeschlossen bei der Hannover Rück, aber im Rahmen eben der Schlupflöcher, die da noch vorhanden sind, gibt es durchaus Möglichkeiten, das noch rückzuversichern, sodass wir gesagt haben, dass dieses Jahr der Vorstand nicht entlastet wird. Ich glaube, das ist jetzt einmal ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht nur den Vorstand auf Basis von finanziellen Kriterien die Entlastung aussprechen, sondern eben den Blick weiterrichten hin zu den eigentlichen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens. Und dann schauen wir einfach, wie sich da soziale und ökologische Aspekte einreihen. Treaty Reinsurance heißt das jetzt im Bereich der Rückversicherer, wo das eben noch Möglichkeiten gibt, die auch aktiv von der Hannover Rück wahrgenommen werden. Und insgesamt kann man eben sagen, dass wir einen Stimmrechtsrichtlinienkatalog erarbeitet haben von 500 Fragen, die kategorisch auf die Tagesordnungspunkte angewendet werden. In der Regel sind das 10 bis 15 Stück. Und mal auch ein bisschen mehr, je nachdem, ob dann auch noch Anträge von Investoren eingereicht werden. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, je nach Land auch. Braucht man kritische Massen an Stimmen, um das durchzubringen, durch Anträge. Aber schauen uns das eben sehr detailliert an und nehmen diese Stimmen auf der einen Seite wahr. Das ist das, ja, die eine Seite vom Active Ownership Ansatz. Wir nennen das Aetius Votum intern. Und dann gibt es eben den Engagement-Prozess. Das ist eigentlich eine Schlussfolgerung aus deren Abstimmung oftmals, aber hat nicht immer was damit zu tun. Da schauen wir einfach, dass wir mit Investor Relations Abteilungen der einzelnen Unternehmen verschiedene Themen aufgreifen, wo wir Verbesserungspotenzial sehen, einerseits in der Unternehmensführung, sind klassische Governance-Themen, die wir dann versuchen natürlich anzusprechen. Also sprich, verdient die Frau das Gleiche wie der Mann bei gleicher Arbeit? Ist das etwas, was man irgendwo transparent nachvollziehen kann? Sind die Quoten vielleicht auch im Vorstand, Frauenquoten, so angemessen, wie sie sein sollten? Und geht dann aber auch weiterhin zur öffentlichen Partizipation. Vielleicht sind einigen die Begriffe United Nations Global Compact ein Begriff oder Carbon Disclosure Projects, das ja angestoßen worden ist. Machen diese Unternehmen da mit? Ist das etwas, wozu man sie vielleicht bringen kann? Und das sind also die zwei Punkte eigentlich. Im Großen und Ganzen geht es also darum, nicht nur auf der finanziellen Seite in dem Fonds gute Unternehmen zu selektieren und sondern mit diesen Unternehmen zu arbeiten. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell bedeutet nämlich oftmals nicht eine nachhaltige Unternehmensführung. Da gibt es immer Verbesserungspotenzial und das versuchen wir aktiv anzugehen.
So, jetzt zu den Sozialunternehmen. Magst du vielleicht mal erklären, was ein Sozialunternehmen ist und was mich besonders interessiert, was denn ein Investmentfonds jetzt damit zu tun hat?
Ja, sehr gerne. Vielleicht hole ich da einmal noch auch aus, weil es gibt da natürlich auch verschiedene Ansätze. Impact, das ist ein Begriff, der natürlich in aller Munde ist heutzutage. Und letztendlich der Fonds, den wir auch aufgelegt haben, hat ja Impact auch im Namen. Geht es uns eigentlich darum, dass wir versuchen mit sogenannten Impact Investing die Lebensbereiche, die nicht unbedingt kommerziellen Zwängen unterlegen sein sollen, zu unterstützen. Und das wollen wir erreichen durch einen Sozialunternehmertum-Ansatz, so nennen wir das, indem wir gesagt haben, dass wir 15% unserer laufenden Umsätze einerseits aus dem Fonds, also sprich der Verwaltungsvergütung, aber auch aus unseren anderen Mandaten systematisch einer gegründeten Stiftung zuführen. Und diese gegründete Stiftung, die soll dann eigentlich sozial und ökologisch motivierte Projekte finanzieren, ganz losgelöst von finanziellen Zwängen. Ganz bewusst haben wir das so ausgewählt, weil wir eben der Meinung sind, dass es sehr, sehr viele Lebensbereiche gibt heutzutage, die man finanziellen Zwängen unterwirft, wo oftmals allerdings unserer Meinung nach der Gemeinwohlansatz viel besser funktioniert und letztendlich auch eine nicht zu vernachlässigende Druck aufgebaut wird. Nehmen wir mal als Beispiel Flüchtlingsheime. Man kann das entweder mit einem klassischen Finanzansatz unterstützen, indem man auch eine Rendite erwartet. Oder man kann eben sagen, das ist ein Lebensbereich, den wir ganz bewusst entweder in die öffentliche Hand geben oder durch philanthropische Aktivitäten unterstützen wollen. Und darum geht es uns eigentlich, dass wir sagen, wir bauen ein Sozialunternehmertum auf, wo wir ein klassisches Finanzprodukt haben und investieren auch in Unternehmen, die ganz klar profitmotiviert und orientiert arbeiten, aber gleichzeitig eben und wollen wir Lebensbereiche unterstützen durch eine systematische Umsatzabgabe, die das nicht tun, die komplementär wirken und somit letztendlich eine nachhaltigere Welt in vielerlei Hinsicht zu erreichen.
Jetzt ist schon mehrmals der Begriff Impact gefallen und ihr habt den auch im Vornamen. Magst du mal erklären, was das beim Investment genau bedeutet?
Gerne. Impact ist ja eigentlich das Modewort 2021 in der Branche, kann man sagen. Viele beschäftigt die Wirkung als Messung, also Impact klassisch auf Deutsch übersetzt, ist ja eigentlich nur Wirkung. Wirken kann man positiv und negativ. Es ist ja nicht immer so, dass das dann auch ein positiv besetztes Wort sein muss. Und grundsätzlich hat ja jede Entscheidung, jede Aktion auf die eine oder andere Art und Weise eine positive oder negative Wirkung. Und wir wollen eigentlich mit dem Wort Impact in vielerlei Hinsicht eine positive Wirkung entfalten. Einerseits, indem wir Kapitalströme am Kapitalmarkt zu nachhaltigen Unternehmen umleiten möchten, diese unterstützen wollen. Auf der anderen Seite eben durch, wie bereits das erwähnte, aktive Engagement und Wahrnehmung der Aktionärsrechte und dann eben durch ein Stiftungsmodell, wo wir einen Teil unserer Umsätze hinabführen. Und das ist eigentlich unser Dreiklang der Impact-Definition, die dann den Vornamen Etius Global Impact sich widerspiegelt.
Sagen wir, ihr seid mit dem Impact erfolgreich. Was hat dann am Ende, wenn es funktioniert hat, Etius zu einer nachhaltigeren Welt beigetragen?
Ja, also ich glaube, wir sind natürlich viel zu klein, als dass wir einen großen Unterschied erreichen können. Das muss man immer realitätsnah auch vorweg schießen. Aber uns geht es vor allen Dingen um die Signalwirkung. Und uns geht es darum, dass heutzutage im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlage die großen Fondsgesellschaften versuchen, Produkte zu platzieren, die sich einzig und allein auf ihr Angebot beziehen. Oftmals Produkte, die beigemengt werden zu einem Geschäftsmodell, welches einen gegenteiligen Trend eigentlich aufgebaut ist und ganz und gar nicht einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Und das ist eigentlich zunächst einmal auch unsere intrinsische Motivation als Investoren, zu sagen, dass man das Thema der nachhaltigen Kapitalanlage viel breiter denken muss und die Wirkung sich sowohl auf Unternehmensebene als auch auf der Produktebene finden muss. Wenn uns das gelingt, dann hoffen wir natürlich auch viele Nachahmer. Es soll also gar kein Alleinstellungsmerkmal bleiben, was es momentan leider noch ist. Sondern hoffen natürlich, dass das Modell Schule macht und dass wir in der Lage sind, da auch große Fondsgesellschaften von überzeugen zu können, da letztendlich zumindest bestimmte Einheiten ihrer Geschäftsaktivitäten hinzubringen, auch auf der Unternehmensebene selber aktiv zu werden. Zu unseren kleinen Wirkungsbereichen lässt sich eigentlich festhalten, dass wir ja mit dem Global Challenges Index bereits 6 Herausforderungen sehr gut herausgearbeitet und identifiziert haben. Im Einzelnen geht es darum, die Erhaltung von Trinkwasser, von Bevölkerungsentwicklung, Klimawandel, der Umgang mit der Armut, das Thema Biodiversität und die Entwaldung. Und das sind eigentlich Schnittpunkte dann in den Projekten, die sich wiederfinden, wo wir versuchen, aktiv Projekte zu identifizieren, die das auf der philanthropischen Seite auch unterstützen können. Das machen wir notabene nicht selber, sondern haben wir gesagt, da wollen wir Experten auch mit dran beteiligen. Und da haben wir aktuell einen Stiftungsbeirat ausgewählt von 3 Personen, die sich aus den verschiedenen Kompetenzbereichen in ihrem Laufbahn zusammensetzen.
Jetzt hast du schon zweimal den Global Challenges Index erwähnt und die Aktien für euer Portfolio kommen auch da raus. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, der Global Challenges Index ist eigentlich ein Index, welcher vor 13 Jahren in Deutschland initiiert worden ist. Und das Ziel dahinter war, dass man einen Mehrstufenprozess in der Titelselektion entwickeln wollte, wo ein Expertenbeirat bestehend aus nicht finanziellen Personen das letzte Wort in der Selektion der einzelnen Unternehmen, die in den Index aufgenommen werden, aufbaut. Und dieses Konzept hat sich über die letzten 13 Jahre sehr positiv entwickelt. Man kann sagen, dass es da eine dynamische Überwertentwicklung gibt im Vergleich zu den Referenzindizes. Und das Spannende ist eigentlich, dass es letztendlich von einem Beirat ausgewählt wird, die Unternehmen, wo soziale und ökologische Faktoren zukunftsgewandt berücksichtigt werden und geschaut wird, inwieweit Unternehmen diese sogenannten globalen Herausforderungen als Teil ihres Geschäftsmodells mit integriert haben, inwieweit die Teil der Lösung sind, diese globalen Herausforderungen aktiv anzugehen und zu bekämpfen. Und das hat uns sehr zugesagt als Fondsinitiator und sind überzeugt, dass der Global Challenges Index da entsprechend ein Konzept symbolisiert der starken Nachhaltigkeit.
Und würdest du jetzt sagen, dass euer Fonds finanziell erfolgreich ist, wenn ihr den Global Challenges Index in der Performance schlagt? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
Oh nein, ich glaube, wir bilden den Global Challenges Index plus minus momentan ab in dem Fonds. Wir machen da ein klein wenig etwas anderes als die anderen Anbieter vielleicht, insoweit, als dass wir die Gewichtung der Unternehmen ein wenig verändert haben in dem Index. Es ist ein marktkapitalisierter Index. Das heißt, es wird geschaut, wie die Unternehmen am Kapitalmarkt bewertet sind und demnach wird dann die Gewichtung festgelegt beim Index. Wir haben gesagt, dass wir von oben nach unten ein bisschen umverteilen. Das heißt, gerade die kleinen Unternehmen haben bei uns ein wenig mehr Gewicht als die ganz großen Konzerne, die es natürlich auch braucht in der Bewältigung und in der Herangehung der Herausforderungslösung. Und unser Ziel ist es eigentlich, rein von der finanziellen Wertentwicklungsseite den Global Challenges Index mehr oder weniger abzubilden. Und 2 weitere Wirkungsbereiche, sprich die aktive Wahrnehmung der Aktionärsrechte, wie wir das besprochen haben, und eben eine Brücke zum Sozialunternehmertum mit in diesen Fonds einzubringen.
Warum übergewichtet ihr die kleinen Unternehmen im Vergleich zum Index?
Ja, weil die haben oftmals ganz tolle Geschäftsmodelle und wir sind eigentlich überzeugt, dass gerade diese kleinen Unternehmen auf die mittlere bis lange Sicht hinaus auch von der finanziellen Wertentwicklungsseite durchaus mehr Potenzial haben als bereits die sehr etablierten Unternehmen. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass es mit denen natürlich deutlich einfacher ist zu kommunizieren. Das sind Mittelstandsunternehmen oftmals, die da auch inkludiert sind. Die sind in der Aufnahme von Kritik deutlich empfänglicher, als das natürlich die großen Konzerne sind. Und da haben wir gesagt, das macht Sinn im Bereich eben des Engagements und der Stimmrechtsausübung ein kleines bisschen mehr dem Gewicht zu verleihen.
Für wen ist euer Fonds gemacht?
Ja, unser Fonds ist zunächst mal für jedermann gemacht, würde ich sagen. Wir haben insgesamt 4 Anteilsklassen aufgelegt mit diesem Fonds. Man kann daran teilnehmen mit einem Mindestinvestment von, glaube ich, 1.000 Euro sind es momentan, je nach Anteilsklasse. Vielleicht sogar weniger in der privaten Anteilsklasse, bereits, glaube ich, bei 500 Euro. Und darüber hinaus haben wir natürlich für uns eine Zielgruppe definiert, die sich um sogenannte Family Offices dreht, HNBIs, High Net Worth Individuals, qualifizierte Investoren und Vermögensverwalter. Wir sind ja domiziliert hier in der Schweiz und haben ein sehr breites Netzwerk an externen Vermögensverwaltungen, weg von den klassischen Bankenstrukturen, wo dieses Produkt auf große Resonanz stößt, kann man sagen.
Wenn das jetzt hier ein Privatmensch hört, vielleicht jemand, die oder der gerade erst angefangen hat, sich mit Investment zu beschäftigen, einfach mal anfangen möchte oder vielleicht was für die Altersvorsorge tun will, wäre euer Fonds da auch was?
Ja, selbstverständlich. Muss natürlich immer darauf hinweisen, dass unser Fonds auch den Schwankungen des Aktienmarkts unterliegt. Das ist ein Aktienfonds, das heißt, die Ausschläge nach oben und nach unten sind natürlich deutlich höher als bei einem Mischfonds oder vielleicht auch einem Anleihefonds. Aber im Grunde genommen ist der Fonds für jedermann geeignet, der einen lang genugen Zeithorizont hat. Ich denke, es ist wohl bekannt, dass Aktien auf lange Sicht hinaus natürlich deutlich bessere Wertentwicklungen vorweisen als alle anderen Anlageklassen. Und insoweit ist der Fonds auch geeignet für Sparer, die sich für eine spätere Zeit etwas aufbauen wollen.
Für die Menschen, die noch nicht so tief im Thema sind, wie kann man bei euch investieren?
Es sollte durch alle möglichen und gängigen Plattformen möglich sein, unseren Fonds zu kaufen. Er wird angeboten im klassischen Bankennetzwerk in Deutschland und der Schweiz. Und auf Nachfrage des Kundenberaters oder auch im Online-Banking, wenn man das selber macht, dann sollte man den Fonds eigentlich finden und er sollte sich auch als handelbar darstellen.
Danke, Julius. Ich mag euren Ansatz und besonders das mit der Stiftung hinten dran gefällt mir richtig gut. Ich bin mit meinen Fragen durch und habe eigentlich alles in Erfahrung gebracht, was ich wissen wollte. Hast du am Schluss noch was, das du gerne sagen möchtest?
Ja, ich glaube, vielleicht im Allgemeinen und das natürlich auch losgelöst jetzt von unserer Geschäftsaktivität ist es, denke ich, wichtig, dass Investoren und Anlegern, ich hatte das bereits im Gespräch natürlich immer wieder durchklingen lassen, aber dass man darauf achtet, wer ist der Anbieter eines nachhaltigen Investmentfonds. Wir denken eigentlich, dass in der aktuellen Zeit Nachhaltigkeitsanspruch keine Ergänzung, sondern ein Grundgedanken eines Unternehmens darstellen sollte und eben nicht einem sonst fremden Kerngeschäft beigemengt werden sollte. Ich glaube und halte das für sehr, sehr wichtig, weil ansonsten wir uns sehr schnell in einer Welt bewegen, wo große Konzerne sich die Philosophie und die Konzepte zu eigen machen, ohne eigentlich an ihrem eigentlichen Geschäftsmodell etwas zu verändern. Und damit ist niemandem geholfen. Insofern würde ich an die Zuhörerschaft immer auch appellieren, zu recherchieren, nicht zu sehr auf die großen Marketingbudgets zu achten, sondern in der Nische zu schauen, wer sind die Anbieter, die letztendlich den absolut notwendigen Transformationsprozess glaubhaft begleiten können. Und jede Investition, wie wir das, glaube ich, erörtert haben, hat eine Wirkung. Und die gilt es, glaube ich, dahin momentan zu platzieren, wo sie das meiste positive Potenzial ausschöpfen kann.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich weiß, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Ich darf BlackRock sagen.
Ja, es gibt ja auch offizielle Statistiken, die das mittlerweile ja auch gut aufschlüsseln. Und da ist dem, glaube ich, visierten Zuhörer geholfen, auch auf die einzelnen Seiten zu schauen und das Abstimmungsverhalten sich anzuschauen. Da gibt es ganz viele Informationen, wo oftmals das Tun und das Sagen sehr weit auseinanderdriften.
Absolut. Danke, Julius, für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich gefreut.